Wir sind in Lukas 7 heute Morgen. Lukas 7 ab Vers 11. Letzte Woche haben wir einen römischen Hauptmann gesehen, einen heidnischen Soldaten der Besatzungsmacht Israels, der ein barmherziges Herz für seinen kranken Knecht hatte. Und er kam mit Demut und mit Glauben zu Jesus. Er hat mit seiner Gnade gerechnet. Er hat gesagt, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund werden. Und Jesus war beeindruckt von diesem römischen Hauptmann. In Vers 9 gesagt, da heißt es, Jesus, als es hörte, wunderte sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Vers 11. Und es geschah bald darauf. Na, wenn wir das lesen, viele würden sagen, naja, da ist halt irgendwas passiert. Halt ein Zufall. Das ist halt irgendwie so passiert. Aber es gibt keine Zufälle. Jesus hatte eine himmlische Verabredung in dieser Stadt, in die er ging. Es gibt keine Zufälle. Wir haben das so schön gesehen im Buch Esther am Dienstagabend. Buch, wo der Name Gottes überhaupt nicht vorkommt. Wo einfach viele Dinge passieren, vielleicht alltäglich. König war unzufrieden mit seiner Frau. Es gibt einen Schönheitswettbewerb zur Miss Persien. Esther gewinnt den zufällig. Zufällig überhört der Mordechai einen Mordkomplott. Meldet dem König, wird niedergeschrieben. Zufällig sind die Leute dort, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Haman, ein Feind Israels, will alle Israeliten ausrotten lassen. Zufällig. Der König in der Nacht kann nicht schlafen und lässt sich, um einschlafen zu können, die Geschichtsbücher, die Chroniken bringen. Und zufällig liest er von dem, was Mordechai, der Jude, getan hat. Es sind keine Zufälle. Gott rettet sein Volk, Gott wirkt mit seinem Volk. Es gibt keine Zufälle. Jemand hat mal gesagt, ein Zufall ist, wenn Gott ein Wunder tut und beschließt, anonym zu bleiben. Das ist ein Zufall. Und wir müssen offene Augen haben für die Wunder Gottes in unserem Leben, für die Wunder Gottes in unserem Alltag. Wir müssen die Hand Gottes sehen. Gott wirkt oft so übernatürlich natürlich. Und das ist wunderbar. Es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein. Interessanter Name, Nein. Ich habe mal gedacht, wie wäre es, in einer Stadt zu wohnen mit Namen Nein? Wir haben eine neue Telefonanlage, ein neues Telefonpaket bestellt, habe viel telefoniert mit dem Kundendienst der Telekom, das funktioniert nicht auf einmal, diese Dinge. Und wenn man dort anruft, sagen die Leute, ja, um ihre Daten zu verifizieren, können sie mir die Adressdaten bestätigen. Stell dir vor, du wohnst in einer Stadt mit Namen Nein. Und die Dame am Kundendienst sagt, können Sie mir Ihren Wohnort sagen? Nein. Wollen Sie mir nicht sagen, wo Sie wohnen? Sag ich doch, nein. Na gut, wenn Sie nicht wollen, dann lassen wir es und legt auf. Ist frustrierend wahrscheinlich. Es geschah bald darauf, dass in eine Stadt ging, genannt Nein, und viele seiner Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Hunderte Menschen wahrscheinlich. Jesus hatte viele Menschen geheilt. Ohne Zweifel sind viele von diesen geheilten Menschen in dieser Volksmenge, die gehen mit Jesus. Das ist eine fröhliche Volksmenge. Das ist eine gute Stimmung. Und dann lesen wir, als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Was für ein Kontrast. Huh? Hier dieser Trauerzug trifft auf den Freudenzug. Und es ist oft so nahe beisammen, oder? In unserem Leben, Trauer und Freude. Hier eine Witwe, die ihren einzigen Sohn beerdigt. Wir können sagen, sie beerdigt ihr Leben. Diese Frau hatte schon mal irgendwann in ihrem Leben ihren Mann zu Grabe getragen. Und ihr müsst verstehen, Frauen waren abhängig von ihren Männern damals. Sie hat ihren Mann zu Grabe getragen. Und zusätzlich zu dem seelischen Schmerz, den das bewirkt hat, hat es auch bedeutet, dass sie wirklich arm geworden ist. Der Versorger der Familie war gestorben. Und sie hat in einem entbehrungsreichen Leben wahrscheinlich ihren einzigen Sohn aufgezogen. Das griechische Wort für Jüngling, das Jesus hier im Vers 14 gebraucht für diesen Sohn, beschreibt einen Mann bis zum Alter von 40 Jahren. Das ist etwas, was mich unheimlich ermutigt. Aber dieser Sohn war wahrscheinlich kein kleines Kind. Wahrscheinlich war es eine alte Frau, die ihren Sohn hier beerdigt. Und dieser Sohn war ihr Versorger. Dieser Sohn war ihr alles. Ihr einziger Sohn, ihre materielle Versorgung, ihre Rente, ihre Sicherheit. Das alles hat sie mit einem Schlag verloren. Eines Tages ist er zusammengebrochen oder er wurde krank. Krankheit wurde immer schlimmer. Er hat einen Unfall. Der Arzt hat gesagt, wir können nichts mehr für ihn tun. Er ist gestorben. Menschlich gesehen war es für diese Frau völlig hoffnungslos. Keine Zukunft. Sie verlor an jenem Tag alles. Ihren Sohn, ihre Familie, ihr Familienleben, ihre Sicherheit, ihre materielle Versorgung, ihre Zukunft, ihre Rente, alles. Zukunft, in die sie geschaut hat, war eine Zukunft als Bettlerin oder jemand, der von der Sozialfürsorge abhängig ist, vielleicht von irgendwelchen entfernten Verwandten, von deren Wohlwollen. Wir müssen verstehen, das war eine gebrochene Frau, die hier aus dieser Stadt herausgeht. Jener Tag, an dem dieser junge Mann gestorben ist, das war der Tag, von dem wir hier lesen. Die Leute haben die Toten damals nicht lange aufgebahrt. Heißes Klima, die haben die meist noch am selben Tag beerdigt. In Leinentücher eingewickelt, auf eine Bahre gelegt und rausgetragen auf den Friedhof. Das war dieser Tag. Der Schmerz dieser Frau war noch frisch, war geschockt, wahrscheinlich von diesem Ereignis, von dem, was heute passiert ist. Schockt von dem Tod ihres Sohnes. Tod ist unser Feind. Tod ist ein Dieb, der uns das Leben raubt. Tod kam durch die Sünde in die Welt. Tod ist was Unnatürliches. Wir sind nicht geschaffen. Gott hat uns nicht geschaffen, um zu sterben. Das ist unnatürlich. Wirklich, das kommt uns nicht nur so vor. Und manchmal sagen die Leute, ach, sterben ist natürlich, das gehört zum Leben dazu. Nee, stimmt nicht. Sterben ist unnatürlich. Die Bibel sagt uns, der Tod hat einen Stachel. Der Tod sticht uns. Und das Recht, wenn eine Mutter ihren Sohn zu Grabe trägt. Das sollte nicht passieren, oder? Das ist unnatürlich, dass Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Hat jemand von euch schon mal einen geliebten Menschen verloren? Könnt ihr nachfühlen, wie diese Frau sich gefühlt hat? Könnt ihr das nachempfinden? Und diese Frau bzw. ihr Sohn, die waren bekannt in ihrer Stadt, waren belebt. Viele Menschen haben hier alles liegen und stehen gelassen und sind mit ihr auf dem Weg zum Grab. Und was für ein Zusammentreffen dort vor der Stadtmauer von Nain. Trauerzug stößt auf einen Freudenzug. hier die Leute, die geweint haben, und die hatten professionelle Weinerinnen und Leute, die professionell getrauert haben. Und auf der anderen Seite der Freudenzug, die Leute, die Jesus erfahren haben, die mit ihnen einziehen in die Stadt. Halleluja, Halleluja. Was für ein Zusammentreffen. Hier Menschen, die einem Toten nachfolgen, treffen auf Menschen, die dem Lebensgeber nachfolgen. Ein Toter trifft auf das Leben, auf Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der gesagt hat in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Und dann hat Jesus gesagt, glaubst du das? Das ist eine wichtige Frage heute Morgen. Glaubst du das? Sehr aktuell. Das betrifft uns alle, was Jesus sagt. Na, wir verdrängen das gerne, aber die Wahrheit ist, wir sind alle am Sterben. Die einen langsamer, die anderen schneller. Aber wir sind alle am Sterben. Du bist am Sterben. Du wirst sterben. Die neuesten Studien haben ergeben, die Todesrate ist noch immer 100%. Von 100 Menschen sterben 100 Menschen. Und du bist einer davon. Also hör zu. Lebe nicht realitätsfremd. Versuch nicht, das irgendwie zu verdrängen, irgendwie zu ignorieren. Das ist Torheit, das zu tun. Wir Menschen, du analysierst Probleme in deinem Leben, in deinem Job, Herausforderungen, versuchst Lösungen dazu zu finden, sorgst vor für deine Rente und dann ignorierst du den Tod. Das ist verrückt. Jesus in Lukas 12 werden wir das lesen, hat zu so einem Menschen, der den Tod ignoriert hat, der nur für dieses Leben gelebt hat, er hat gesagt, du bist ein Tor. Auf gut Deutsch, du bist ein Vollidiot. Wenn du nicht weiter denkst als an das irdische Leben hier und jetzt. Schau der Realität ins Auge. Du wirst sterben. Und hör auf Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Hey, das sind bedeutsame Worte für Sterbende, für dich und mich. Und es geht hier viel mehr als nur um das irdische, um das leibliche Leben oder den leiblichen Tod. Dass dein Herz aufhört zu schlagen, deine Nieren versagen, die Gehirnströme aufhören. Der Mensch ist so viel mehr als nur der Leib. Es geht um ein geistiges Leben. Um geistigen Tod, um ein ewiges Leben in Beziehung mit Gott oder um Trennung von Gott, Tod dieser Beziehung, Trennung von ihm und seinem Leben, Trennung von dem, wofür wir geschaffen sind. Und du bist geistlich tot durch deine Sünden. Der leibliche Tod ist nur ein Symptom dafür. Und ohne Jesus wirst du tot bleiben. Bis in alle Ewigkeit. Ohne Jesus gibt es keine Hoffnung. Ohne Jesus gibt es kein Leben für dich. Jesus ist das Leben. Jesus ist die einzige Hoffnung. Jesus ist die einzige Hoffnung für tote Menschen. Für dich als sterbenden Mensch. Jesus hat deine Sünden auf sich genommen und an den Kreuz getragen. Und er hat dort die Konsequenz deiner Sünde für dich erlebt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Trennung erlebt an deiner Stelle, damit du Vergebung haben kannst deiner Schuld. Und damit du Leben und Gemeinschaft mit Gott erfahren kannst. Hey, das ist die beste Lebensversicherung, die es gibt. Die einzige ewige Lebensversicherung, die es gibt. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben. Selbst wenn er physisch stirbt.
Frage ist, nimmst du das an? Wirst du dich Jesus anvertrauen? Wirst du auf ihn vertrauen, statt auf deine Selbstgerechtigkeit? Vielleicht sogar dein ganzes religiöses Getönse? Wirst du dich retten lassen von ihm? Hast du dich Jesus anvertraut? Hast du Buße getan? Bist du umgekehrt von deiner Selbstgerechtigkeit, von deinen Sünden? Du hast dich ihm zugewandt, ihn eingeladen. Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit. Die Bibel sagt uns, heute ist der Tag der Rettung, ist höchste Zeit. Geh nicht weg von hier heute Morgen ohne Jesus. Es kann dein letzter Tag sein. Du kannst hier rausgehen, einen Unfall haben und es ist vorbei, dein irdisches Leben. Du gehst in die Ewigkeit. Und was dann? Und glaub mir, du willst nicht ohne Jesus in der Ewigkeit sein. Du willst nicht sterben ohne geistliche Lebensversicherung. Und das Coole ist, wenn du Jesus einladest in dein Leben, dann sagt die Bibel, wirst du von Neuem geboren. Du wirst geistig lebendig, eine geistliche Geburt. Du bekommst Beziehung mit Gott und Gott wird dir vergeben und Gott wird Wohnung nehmen in deinem Herzen. Wird dir Anteil geben an seinem ewigen Leben. Schon hier und jetzt. Aber dann vor allem auch, wenn du physisch gestorben bist in aller Ewigkeit. Der Unterschied zwischen jemandem, der ohne Jesus stirbt und jemandem, der mit Jesus in die Ewigkeit geht, ohne Jesus bist du geistig tot. Und der physische Tod ist für uns eine Tür in die Ewigkeit. Und wenn du ohne Jesus in die Ewigkeit gehst, dann wirst du diese Tür aufmachen, die wird sich öffnen und du wirst durchgehen und erwartet Finsternis und du wirst abstürzen in eine ewige Einsamkeit. Aber mit Jesus bist du geistig lebendig, Beziehung mit Gott, mit Anteil an seinem Leben. Und Mann, wenn du durch diese Tür des Todes hindurchgehst, dann ist da Licht. Dann gehst du in ein noch volleres Leben, in eine noch tiefere Beziehung. Der Tod ist die Tür zur Herrlichkeit für dich. Die Tür zu einem perfekten Ort. Mit einer perfekten Beziehung. Und perfekten Beziehungen, kann ich sagen, auch miteinander. Und du selber wirst vollkommen sein, sagt die Bibel, Jesus ähnlich. Das ist, wonach dein Herz sich sehnt. Für uns, die wir uns Jesus anvertraut haben, ist der Tod nur ein Geburtskanal. Geburtskanal in das wahre Leben. Unser Leben auf der Erde hier, Erde ist sowas wie ein Mutterleib. Das ist nur Vorbereitungszeit für das wahre Leben. Mutterleib ist nicht das Ziel eines ungeborenen Menschen. Das ist nicht wirklich die Bestimmung seines Lebens. Genauso wie nicht diese Welt die letztendliche Bestimmung für uns ist. Und wirklich die Erfahrung im Leib deiner Mutter war sehr begrenzt. Im Vergleich zu dieser ganz neuen Freiheit und dieser viel größeren Erfahrung und dieser viel größeren Vielfalt und Schönheit, die du als geborener Mensch erfährst, oder? Das ist eigentlich unvergleichbar. Wahrscheinlich unvorstellbar für das ungeborene Baby. Genauso wie das Leben hier und jetzt unvergleichbar ist mit dem, was noch kommt. Leben im Himmel, was Gott für die Menschen hat, die sich ihm anvertraut haben. 1. Korintherbrief sagt uns, der Vergleich ist ungefähr so wie der Vergleich zwischen dem, was verweslich ist und unehrenhaft und schwach ist, im Vergleich zu dem, was unverweslich ist und herrlich ist und stark ist. Kann man vorstellen, dieses Baby im Mutterleib. Oh, es ist schön dunkel und es schwimmt da in dieser Brühe, die eine schöne Temperatur hat und es döst so vor sich hin und dann plötzlich, hoppala, was ist jetzt los? Oh, und dann öffnet sich irgendwie so ein kleiner Kanal und so ein bisschen Licht vielleicht und Baby denkt sich, oh, was geht da ab? Ich sollte mich mal umdrehen, mal nachgucken, was los ist und dann öffnet sich dieser Kanal immer mehr und das Kind wird geboren in was ganz was Neues. Wow! Was geht da ab? Da ist Licht, da sind Stimmen, andere Menschen. Wow, so viel größerer Raum, so viel weiter, so viel mehr an Lebenserfahrung. Das ist, was der Tod für uns Christen ist. Wir gehen durch eine Tür in ein weiteres Leben. Herrlicheres Leben. In das, wozu wir wirklich bestimmt sind. Wenn du Jesus kennst, ist der Tod ein Geburtskanal in dein wahres Leben. Jesus hat dem Tod den Stachel gezogen. Wenn du Jesus kennst, dann sticht der Tod nicht mehr. Dann heilt dich der Tod. Eigentlich. Und das ist wunderbar. Das ist wahre Hoffnung, die Jesus uns gibt. Jesus ist das Leben, wahrhaftig. Und diese Wunder, die wir hier in der Bibel lesen, sind wirklich nur ein Vorgeschmack auf den Himmel, wo es keinen Tod mehr gibt und kein Leiden mehr gibt und keine Trauer mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt, keine Sünde mehr gibt. Wo Gottes Wort uns sagt, Gott wird jede Träne abwischen von deinem Gesicht. So nochmal, hast du Jesus? Vielleicht sollte man besser sagen, hat Jesus dich? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Geh nicht weg von hier, wenn du nicht sicher bist. Geh nicht weg ohne Jesus. Und ich sage das nicht aus mir selbst. Und glaub mir bitte nicht wegen dem, was ich sage. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wahrheit. Gott sagt es in seiner Bibel. Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 1. Johannes 4, Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht. Nicht schwer verständlich, oder? Ziemlich klar. Alles klar? Lass uns zurückgehen zu unserer Begebenheit hier. Ein Toter trifft auf das Leben. Die Nachfolge eines Toten treffen auf die Nachfolger des Lebensgebers. Gebrochene Witwe trifft auf Jesus. Und ich liebe das. Seht hier die Reaktion von Jesus auf diese Witwe, auf ihre Not. Und denkt daran, dass Jesus gesagt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was wir hier sehen, ist das Herz Gottes. Nicht nur das Herz Jesus, sondern das Herz des dreieinigen Gottes. Erste, was wir schon gesehen haben im Vers 12, er näherte sich ihr. In Psalm 34 heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Not demütigt uns oft, es bricht unseren Stolz. Aber in deiner Not ist der Herr nicht fern. In deiner Not ist der Herr dir nahe. Und oft gerade dann, zu diesen Zeiten, ist er ganz besonders erfahrbar. Situationen wie die Situation der Witwe. Solche Situationen können so einsam sein. Wenn du einen geliebten Menschen zu Grabe trägst. Oder wenn jemand, den du liebst, zu dir sagt, und tschüss. Wenn der Arzt sagt, es ist Krebs. Hast noch 6 Monate, wenn es gut geht. Wenn du eine Sünde begangen hast, von der du gedacht hast, das wird mir nie passieren und du bist so gebrochen und du bist so gedemütigt und du fühlst dich verdammt und verabscheust dich selbst. Zeiten wie diese, da können hunderte Menschen um dich sein aber du bist trotzdem so einsam. Kennt ihr das? Das Gefühl, dass sich niemand verstehen kann, dass niemand das kennt, was du durchmachst. Kennt ihr das? Du bist nicht allein. Es gibt jemanden, der dich versteht. Jemanden, der mitfühlen kann mit dir. Jemanden, der kennt, was du durchmachst. Jesus ist bei dir. Von ihm heißt es in Jesaja 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 15 und 16, einige meiner Lieblingsverse, da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lass uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist ein zweiter Punkt, den wir machen können, zur rechtzeitigen Hilfe. Gottes Hilfe ist rechtzeitig, zur rechten Zeit hilft er. Diese Frau, diese Witwe, diese Trauernden haben gedacht, es ist zu spät. Als Jesus die Nachricht erhalten hat, dass sein guter Freund Lazarus krank ist, hat er noch 3 Tage lang gewartet, bis er gestorben war. Und dann, als Jesus auf seine Schwestern getroffen ist, haben die gesagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Jesus, du bist zu spät. Weil ist Jesus noch nicht zu spät. Es war perfektes Timing. Jesus hatte so viel Größeres vor, als diese Frauen überhaupt in ihren Gedanken hatte. Hast du dir jemals gedacht, Gott ist zu spät? Gott, was machst du? Gott, du bist zu spät. Meine Ehe ist kaputt. Gott, du bist zu spät. Ich bin 37 und noch immer Single. Gott, du bist zu spät. Ich bin krank. Ich bin bankrott. Gott ist nie zu spät. Er sagt, ich bin nicht zu spät. Ich liebe dich. Ich bin da bei dir. Ich habe dir verheißen in Römer 8, 28, dass ich alles zum Guten verwenden werde in deinem Leben. Alles. Nicht nur manches oder das meiste von dem, was bisher passiert ist, sondern wirklich alles zum Guten. Ich werde diesen Schrott nehmen und es zu Gold machen, das, was die Alchemisten ergebnislos versucht haben. Ich werde es tun in deinem Leben. Ich habe gute Pläne für dich. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung. Und ich werde dich gebrauchen. Ich bereite dich darauf vor. Vertrau mir. In deiner Not, in deinem Leid, in deiner Krise bist du nicht allein. In deiner Not, in deinem Leid ist Gottes Timing perfekt. Und Jesus ist bei dir. Und er kennt, er versteht, was du durchmachst. Ein vierter Punkt, noch viel mehr als das. Jesus ist tief berührt von deiner Not. Jesus leidet mit dir. Wenn ein Mensch leidet in dieser Welt, leidet er nie allein. Seht hier Vers 13. Und so als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Diese Worte innerlich bewegt, das sind ganz starke Worte im Griechischen. Das sind ganz starke Emotionen drin. Jesus war ganz tief berührt. Hat ihm das Herz zerrissen. Kennt ihr dieses Gefühl, wo es dir den Magen umdreht? Das ist das Gefühl, was Jesus hatte für diese Frau. Luther sagt es, jammerte ihn. Schlachter übersetzt es so, er erbarmte sich. Neue Leben-Übersetzung sagt, als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Er hat mitgelitten. Jesus weinte am Grab von Lazarus. Und er hat nicht geweint wegen Lazarus. Er wusste, was er tun würde, dass er ihn von den Toten auferwecken würde. Aber Jesus hat mitgelitten mit den Trauernden, mit der Verzweiflung, mit der Konsequenz der Sünde in dieser Welt. Jesus hat mitgelitten. Er weinte dort am Grab. Das ist unser Gott. In deinen Schmerzen leidet Jesus mit dir. Er spürt deinen Schmerz, er teilt deinen Schmerz. Und wir als Leib Jesu, als seine Werkzeuge, wir wollen uns anstecken lassen von seinem Mitleid für die Menschen. So hat das Wunder begonnen, das wir letzte Woche gesehen haben. Mit dem Mitleid des Hauptmanns für seinen Diener. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Ist das nicht verrückt? Zu einer Frau zu sagen, die gerade ihren Sohn, der heute verstorben ist, zu Grabe trägt, weine nicht? Ist das nicht verrückt? Wenn das irgendjemand von uns sagen würde, wäre das im höchsten Maß zynisch. Aber wenn Jesus es sagt, ist das nett. Weil Jesus wusste, was er tun wird. Jesus sagt zu dieser Frau, nicht, es ist nicht okay zu trauern. Ich glaube, Jesus sagt, schau weg von deinem Verlust. Schau weg von deinen Schmerzen, von deinen Umständen. Schau weg von deinem Problem. Und schau auf mich. Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ich weiß, was du durchmachst. Ich fühle mit dir. Ich leide mit. Schau auf mich, ich bin größer. Ich bin die Lösung. Ich bin die Heilung für deinen Schmerz. Vielleicht sagt der Herr das heute Morgen zu jemandem von uns. Selbstmitleid ist so zerstörerisch, wenn wir uns um uns selbst drehen. Um unseren Schmerz, um unseren Verlust. Und wenn wir uns davon einnehmen lassen und wenn wir uns davon runterziehen lassen, das führt in die Depression. In Selbstmitleid ist keine Lösung, keine Heilung, keine Hoffnung. Aber Jesus, er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Stärke. Und wenn wir von uns selbst wegschauen und auf ihn schauen, dann werden wir Heilung und Kraft finden in unserer schweren Zeit. Selbstmitleid, Selbstsucht, Selbstgenügsamkeit, ganzes Selbst ist nie die Antwort. Jesus hat gesagt, verleugne dich selbst und folge mir nach. Selbstmitleid ist etwas, wovon wir Buße tun müssen, wovon wir umkehren müssen, was wir ändern müssen, wo wir uns neu auf Jesus ausrichten müssen und auf ihn schauen müssen. Wir uns neu Jesus anvertrauen müssen. Statt anklagen und mir selber leid tun, mich anvertrauen. Jesus anvertrauen. Dem, der mir sagt, ich weiß es besser, als du, was gut für dich ist. Ich hab dein Bestes im Sinn. Ich will dein Bestes. Und ich werde es zum Guten verwenden. Wirst du mir vertrauen? Wirst du dich selbst in mir stärken? Wirst du zu mir kommen? Na, Gott beantwortet uns selten die Warum-Frage. Aber was uns beantwortet, ist die Wozu-Frage. sagt, ja, ich werde es zum Guten mitwirken in deinem Leben. Ich habe dich lieb, wirklich. Ich werde es zum Guten mitwirken. Und ich werde es gebrauchen, um dich zu formen, dich mir ähnlich zu machen. Ich werde es gebrauchen, um dich heiler zu machen. Jesus ist die Antwort. Ihr sagt, weine nicht, schau auf mich. Ich bin die Antwort.
Vers 14, und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf. Und er fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Ist das wunderbar? Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich diese Mutter war? Könnt ihr euch vorstellen, wie geschockt die war? Wir haben hier wieder eine Riesendemonstration von Jesu Vollmacht. Ich finde es interessant, wenn wir das vergleichen mit dem, was letzte Woche passiert ist. Diese Frau, die hat sich nicht an Jesus gewandt. Diese Frau hatte keinen aktiven Glauben. Diese Frau hat wohl überhaupt nicht damit gerechnet. Hat es überhaupt nicht erwartet, was hier passiert ist. Dieses Wunder hier war einfach ein souveräner Akt Gottes. Dieses Wunder war einzig und allein im Herzen Gottes begründet. Er liebte diese Frau. Er sah ihre Not. Er fühlte ihren Schmerz. Er brachte ihren Sohn ins Leben zurück. Zumindest ins irdische Leben. Vers 16. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging aus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Menschen waren geschockt. Wer ist dieser Mensch? Kein Mensch kann Tote auferwecken, nur Gott kann Leben geben. Boah. Hier ist die Kraft Gottes plötzlich eingebrochen in ihr Leben. Sie hatten keine Ahnung, dass er so nahe ist, dass er da ist. Wir lesen hier ganz wörtlich, Gott hat sie besucht. Gott hat uns besucht. Und seht das Resultat davon. Das Resultat davon war Lobpreis und Furcht. Gottesfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Einen heiligen, einen gesunden Respekt vor ihm. Das ist etwas, was uns so oft fehlt. Gemeinde Jesu heute. Was machen wir mit dieser Geschichte heute? Was bedeutet das für dich persönlich? Was machst du damit? Ist etwas tot in deinem Leben? Eine Beziehung? Deine Ehe? Ist dein Herz gebrochen? Sagst du, mein Herz ist gebrochen, mein Leben ist kaputt? Meine Freude, mein Frieden, meine Hoffnung ist tot. Jesus liebt dich. Die Bibel sagt uns, dass du Gottes Augapfel bist. Das Erste, was wir machen, ist, wir blinken. Du bist Gottes Augapfel. Und er ist so besorgt um dich, wie du um dein Auge. Hey, wenn Gott eine Geldbörse hätte, wäre dein Bild drin. Wenn Gott einen Bildschirmschoner hätte, würde dein Foto da ablaufen. Gott liebt dich. Und er ist bei dir. Und er kennt deinen Schmerz. Und er fühlt sogar mit. Er leidet mit. Was wirst du tun mit diesem Wissen? Wirst du deine Augen von dir selbst wegrichten? Von deinen Umständen, von deinem Schmerz, von deinem Selbstmitleid? Und wirst du auf ihn schauen? Wirst du deinen Schmerz ihm bringen?
ihm anvertrauen.
Epheser 1 heißt es, Gott wirkt an uns mit derselben Kraft, mit der er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat. Gott wirkt mit derselben Kraft. Und Gott hat hoffnungslose Ehen geheilt. Gott hat tote Beziehungen wieder zum Leben erweckt. Gott hat gebrochene Herzen, tote Emotionen wiederbelebt, diesen Herzen Freude und Frieden eingehaucht. Gott hat tote Visionen neu belebt, Menschen neuen Sinn und neue Hoffnung gegeben. Gott hat es getan. Ich habe es erlebt, ihr habt es erlebt. Er ist derselbe Gott. Aber am wichtigsten ist, Jesus ist gekommen, um tote Menschen und sterbende Menschen zu erlösen, um ihnen Vergebung zu bringen und ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott zu geben. Hey, dieser junge Mann ist wieder ins irdische Leben zurückgeholt worden. Seine Seele, sein Geist ist wieder zurückgekehrt in seinen Leib. Aber der ist wieder gestorben. Hoffentlich nach seiner Mutter das nächste Mal. Aber er ist wieder gestorben. Wichtigste Frage ist, was kommt dann? Wichtigste Frage heute Morgen ist, bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und das wird nur gefunden in Jesus Christus. Wir werden jetzt Abendmahl feiern zum Abschluss. Uns bildlich vor Augen halten, eine bildliche Predigt von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass er gekommen ist, um den Preis zu bezahlen für unsere Schuld. Die Bibel sagt, er hat unsere Schmerzen, unsere Leiden hat er getragen. Wir können an seinen Tisch kommen. Und du kannst volle Sache machen mit Gott heute Morgen. Wenn dich noch nie Jesus anvertraut hast, noch nie gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, rette mich, gib mir dein ewiges Leben, dann ist eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Und eine wunderbare Gelegenheit, mit deinem Schmerz, mit deinem Leid zu ihm zu kommen, wegzuschauen von dir, dich abzuwenden von deinem Selbstmitleid und es zu Jesus zu bringen. Hey, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Heilung, er ist unsere Kraft. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen heute Morgen an deinem Tisch. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, Gott, dass du so leidenschaftlich in uns verliebt bist, dass du alles für uns gegeben hast, deinen eigenen Sohn. Und Jesus, wir danken dir, dass du gewillt warst zu kommen und dass du hier bist, dass du auferstanden bist, dass du hier bist, dass du uns liebst, dass du kennst, wo wir drin stehen, dass du mitfühlst mit unseren Schmerzen, mit unserem Leiden und dass du die Antwort bist, der Erlöser bist, der Stärker, der Heiler, der Frieden, die Auferstehung und das Leben. Begegne uns jetzt, Herr, wenn wir zu dir kommen. Stärke uns, richte uns wieder auf. Du bist unsere Hoffnung, dir vertrauen wir. In Jesu Namen. Amen.
Amen.